Worf. Ja, manchmal fordert man es ja so ein, so versöhnt dich endlich. Und merkst, aber so kann ich gar nicht. Aber wenn man es so überreicht bekommt, das ist ein Angebot, wo ich darauf einsteigen kann. Es wird mir in den Kopf gerührt, aber ich kann darauf einsteigen und es annehmen. Versöhnung. Wir haben ja gerade eine Serie gemacht zum Thema versöhnt leben. Und trotzdem reden wir heute wieder über Versöhnung. Das ist ganz einfach, weil der Bibeltext, also die fortlaufende Reihe, die wir machen, eben über Versöhnung redet. Wir leben in einer verrückten Welt. Erst gerade haben wir Corona hinter uns, vielleicht auch noch nicht ganz, aber ein Stück weit. Und schon machen uns neue Schlagzeilen das Leben schwer. Ich weiss nicht, ich glaube, in den letzten 70 Jahren ist das Stichwort Dritter Weltkrieg noch nie so viel in der Zeitung gekommen, wie in den letzten Wochen oder Tagen. Ich weiss nicht, was das mit dir macht. Ich merke, mit mir macht es etwas. Ich überlege mir, wo geht die Welt an, wo steuern wir zu, was bedeutet das? Und irgendwie würden wir ja gern glauben, dass der postmoderne Mensch sich bessert hat, dass er friedlicher wird, sinnvoller wird, irgendwie Entscheidungen fällen, vernünftiger, liebender. Aber die Realität, die zeigt irgendwie etwas anderes. Das Böse bricht immer irgendwie wieder durch. Und die Realität zeigt, der Mensch, es findet keine Evolution statt vom Mensch zum Guten. Es ist einfach irgendetwas da im Mensch hin, wo er immer wieder einholt, in ihm hin und nach außen sichtbar in der Welt nachher Macht überkommt und Macht einnimmt. Der letzte Vers von unserem Text heute, der bringt das sehr stark auf den Punkt. Er sagt, wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Und leider gibt es viel Hass in dieser Welt. Blindheit. Und das ist da, wo man so das Gefühl hat, vielleicht momentan, hey, was passiert da gerade mit unserer Welt? Und wie können wir darauf reagieren? Was ist wirklich die Antwort? Was ist das, was Gott vielleicht auch von uns persönlich will? Und gerade reden wir darum heute über die Kraft der Versöhnung. Und vielleicht kommt gerade darum heute der Text dran. Weil der Text zeigt uns, wir Menschen können uns bemühen, wir können Kodex festlegen, Chartas, wir können Abkommen gründen, wir können das Gute suchen und es ist mega wichtig, dass wir das machen. Aber schlussendlich, und das kommt in dem Text raus, den wir nachher lesen, schlussendlich echte Versöhnung, wirklich nachhaltig, passiert eigentlich nur durch eine totale Kapitulation vom Mensch vor Gott. Und da tun wir es so grausam schwer, persönlich vielleicht auch, wie auch nach dem Grossen. Und ich steige darum jetzt gerne mit euch ein, in den Text. Maria Lestin, er ist im 1. Johannes 2, wir lesen die Verse 1 bis 11. Ist gut, kann man sie
nun, ich glaube, oder?
Jetzt, ist wunderbar.
Okay, danke. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Aber wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören, wenn wir seine Gebote befolgen? Wer sagt, ich gehöre Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise, daran erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Liebe Freunde, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes, das ihr schon von Anfang an hattet. Dieses Gebot entspricht dem, was ihr schon früher gehört habt. Und doch ist es zugleich neu, denn dieses Gebot ist in Christus wahr geworden und in euch, weil die Dunkelheit verschwindet und das wahre Licht bereits scheint. Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, lebt noch in der Finsternis. Doch wer seinen Nächsten liebt, lebt im Licht und niemand nimmt Anstoß an ihm. Wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn durch die Finsternis ist er blind geworden.
Ja, gehen wir nochmal. Wie kommen wir da zurück? Kannst du nochmal zu der ersten Folie, also vom ersten Text? Genau. Kraft der Versöhnung. Schau, Gottes Bestreben mit uns Menschen, ich weiss, du weisst es auch, aber das ist wirklich ein Sehnen und ein Streben Gott, das mit uns Menschen wirklich Versöhnung anzustreben mit dieser Welt. Und die ganze Geschichte, die er schreibt und Gott mit uns, hat das Ziel, die Wiederherstellung von der Versöhnung. Und wenn ich hier anfange und den Buchdeckel aufschlage, sehe ich, Gott schafft eine Welt. 2-3 Verse später oder Kapitel später zerstört der Mensch die Welt. Dann sehen wir eine riesen Rettungsaktion Gottes und am Schluss lesen wir von einer neuen Welt, die Gott wiederherstellt. Mit dem Ziel, dass der Mensch wirklich versöhnt kann leben mit ihm als Königskind, versöhnt miteinander und versöhnt mit der Natur, mit der Schöpfung. Eine Wiederherstellung von seinem Grundgedanken. Und da leben wir da zwischen drinnen. Und Gott hat von diesem Plan nicht abgelassen, egal wie es aussieht in dieser Welt. Er ist mega bestrebt, dass Versöhnung kommt. Aber Versöhnung kann nur so passieren, wie wir es so gelesen haben im Text, nur allein durch ihn. Der Johannes, er tut eigentlich wirklich die Weisen, die Gescheiden entphilosophisieren. Er tut eigentlich entillusionieren und zeigt ganz klar auf, der Mensch entwickelt sich nicht zum Besseren. Es geht nur da, wo ich vorher gesagt habe, dass der Mensch kapituliert vor Gott und durch das echt Versöhnung kann von innen aus passieren. Und alles andere wird schlussendlich schwierig. Vers 2. Er, Christus, ist die Versöhnung für unsere Sünden. Und ich finde das irgendwie Hammer, wie es noch steht, aber nicht nur für die unsere, sondern für die der ganzen Welt. Wir tun uns schwer daran, weil wir wetten es gerne selber. Wir probieren, wir wetten. Es nagt an unserem Stolz, dass wir es nicht anbringen. Und Versöhnung fährt ja im Kleinen an, bei mir, und es zieht Kreise nach außen. Es ist ja nicht einfach so, dass Schwarz-Weiß gibt Böse und Gute, sondern wir alle leben ja irgendwo in diesem Konflikt, in diesem Spannungsfeld. Versöhnung passiert auch nicht davon, Gott davon redet, über ein Kollektiv. Das hat man ja probiert. Man hat in der Geschichte probiert, ganze Länder einfach zu verchristianisieren. Wenn man das Gefühl hat, ja so passiert eine Versöhnung. Und man hat Menschen einfach irgendetwas überstülpt, den Glauben, eine Religion. Aber das ist ja nicht gegangen. Das Gott ist da nicht gegangen und das Gott hört nicht. Versöhnung passiert nicht über ein Kollektiv, sondern nur über jedes individuell. Über jeden Mensch, der zu dieser Erkenntnis kommt, dass er selber ein Problem hat Und in ihm selber zuerst muss Versöhnung passieren. Und von dort her Versöhnung nach Hause kann geschehen. Nur so passiert echte Versöhnung. Wenn man das erkennt hat, merkt man plötzlich, wie das mega befreiend ist. Es ist befreiend, vor Gott zu kommen und zu kapitulieren. Warum? Weil ich aufhören muss, ein besserer Mensch zu sein, als ich bin. Ich muss nicht mehr vorspielen, ich sei irgendwie einfach schon weiterentwickelt als die anderen. Ich sei schon über dieses hinweg. Ich komme vor Gott und kapituliere und sage, ich brauche den. Und nur durch den kann etwas Neues entstehen. Und das ist befreiend, wenn man das zutiefst im Herzen erkennt. Es befreit mich vom Druck, müssen anders zu sein, als ich bin, anders zu leben. Es befreit mich auch, jetzt in meinem Christsein eine Karriere müssen zu machen, zu einem guten Christ. Weil auch dort werde ich scheitern. Es befreit mich und es treibt mich in die Abhängigkeit Gottes, weil ich merke, es fällt selber bei mir an. Ganz persönlich. Kannst du eins zurück? Darum, leb selber zuerst mal in dieser Kraft der Versöhnung. Der Text fällt speziell an. Der Johannes tut sich so wie ein Vater geben. Er kommt jetzt und sagt, liebe Kinder. Wenn man das genau übersetzt, müsste man es noch kindlicher übersetzen. Eigentlich heisst es liebe Neugeborene. Und den Begriff braucht er 7 Mal. Vielleicht hängt uns das jetzt ein bisschen an, also wir werden jetzt nicht gerade wie Neugeborene behandelt werden, oder? Aber es drückt etwas von dieser Fürsorge aus. Gottes fürsorgliches Herz schwappt über auf Johannes. Und Johannes empfindet Fürsorge, Schutz. Er empfindet das vielleicht, was ein Vater, was eine Mutter für sein Baby empfindet. Er will das Beste für das Baby. Ich bin jetzt Grossvater geworden und ich staune immer wieder, wenn ich das kleine Hämpfchen in meiner Hand habe. Ich will, dass auf keinen Fall dem etwas passiert. Und jetzt probiere ich ja mit allen Mitteln, das zu schützen, der kleine Kerl. Und manchmal, wenn er schreit, ist es vielleicht auch nicht so angenehm, aber es käme mir jetzt auch nicht in den Sinn, etwas zu machen, das im Schatten. Ich tue jetzt nicht Schnaps in die Flasche, damit er nachher Ruhe ist. Warum? Weil es ihm nicht gut tut. Und so fängt jetzt der Text ja an. Liebe Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Warum? Weil die Johannes sagt, Leute, wenn wir nach einem anderen Prinzip von dieser Welt leben, wenn nicht aus der Versöhnung raus, dann schaden wir uns zuerst mal einfach selber. Wenn Hass mein Herz regiert, wenn ich meinen eigenen Augen, wenn ich das auslebe, was nicht von Gott kommt, zuerst tue ich mir selber Schaden. Und das muss ja mit den Kindern auch so einen Weg gehen. Das Kind will dann an mich etwas und als Eltern ist mir der Schleier. Sagt, nein, das tut dir nicht gut. Du kannst nicht nur Schocke und Bombenchips essen und Gocki trinken, sondern er will mir das Beste fürs Kind. Dann denkt vielleicht das Kind, blöde Mutter, weil ein Schocki ist doch besser als Gemüse. Aber du weißt genau, nur Schocki schatten. Und darum fängt Johannes es so an, liebe Kind, darum schreibe ich euch das, damit ihr euch nicht mehr selber schadet und nach einem anderen Prinzip euch ein Leben gestalten. Nämlich aus Versöhnung heraus, so wie es Gott denkt hat für euch. Und jetzt kommt ja gerade die Entlastung. Das ist ja so wie so ein Spannungsfeld. Wenn ihr aber gleich sündigt. Und das ist ja die mega Entlastung. Also Johannes sagt jetzt nicht, ein guter Christ sündigt nicht mehr. Also ja. Nein, deine Einstellung soll sein, ich lebe jetzt nach einem anderen Prinzip. Ich lebe aus der Versöhnung. Aber wir kennen uns selber so gut, wenn wir aber sündigen. Sündigst du denn manchmal noch? Genau. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Weil das hat ja damit zu tun, wie ich mit dem umgehe. Etwas lehre, ehrlich zu werden, ehrlich vor Gott. vor ihn kommen, reflektieren, sagen, ja Jesus, mein Geist ist gar nicht so edel, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Mein Herz ist gar nicht so rein, wie ich manchmal nach Hause gebe. Auch ich habe manchmal Gedanken, die destruktiv sind. Mein Charakter ist gar nicht so geschliffen wie der schönste Edelstein auf dieser Welt. Ich komme und bringe das und ich stehe zu mir, zu meinem Charakter, zu meinen Grenzen, zu meinen Fehlern, auch zu meiner Schuld. Ich strecke ihm mein Herz an und sage, komm, verändere es. Es ist nicht mit einmal gemacht. Ich gebe mich in den Veränderungsprozess ein. Reinige mein Herz, wie der David sagt. Wasch mich rein. Komm, prüf mein Herz. Prüf es, forsch es. Ich nehme an, die meisten von euch haben einen PC. Ich habe einen PC und manchmal da läuft im Hintergrund ein Programm, das nennt sich Virenprogramm. Und plötzlich ploppt das auf und es hat etwas abgefangen. Das Kleine, das tut er noch ab von ohne Geld, das Grosse, der will er Geld. Man denkt vielleicht auch, das Geld reut mich. Ich zahle doch nicht für ein Virenprogramm. Vielleicht geht das gut, vielleicht aber auch nicht. Und irgendwann hast du Viren, Trojaner auf deinem PC und es gibt einen Crash und alles ist lahmgelegt. Lehren aus der Vergebung, Leben in der Versöhnung bedeutet, Jesus, lass dein Virenprogramm, dein Trojanerprogramm durch mein Leben. Hilf mir zu forschen, zu sehen, was noch da ist, wo mir schadet. Damit die Lehre, es in einem reinen Herz, aus einem reinen Herz rauszuleben. Zeig mir doch auf, was noch ist. Schleife an meinem Charakter. Und das Virenprogramm war nicht gratis, das hat Jesus Leben gekostet. Aber jeder kann selber entscheiden, ob er das will durchlaufen oder nicht. Aber wenn ich das durchlaufe in meinem Leben, verändert das mich. Es reflektiert mich und ich kenne, wer ich bin. Manchmal denkt man vielleicht, wenn man jung ist, ja, da ist man halt noch ein bisschen ungekoppelt und je älter als man wird, je einfacher fällt einem das Leben als Christ. Aber ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ich muss wirklich sagen, je älter als ich werde, je mehr kenne ich eigentlich auch, wer ich wirklich bin. Und dass ich wirklich Jesus brauche. Dass ich wirklich Vergebung brauche. Dass ich wirklich Gnade brauche. Der Fürsprecher, der da im Text ist, der Teufel, der mich anklagt, laut Offenbarung 11 oder 12. Jesus, der da ist als mein Verteidiger und sagt freigesprochen. Ich brauche es, immer wieder freigesprochen zu werden. Gereinigt zu werden. So, dass mein Herz verändert wird. Weicher, barmherziger, liebender. Und das ist die Reaktion. Wenn ich erkenne, dass ich wirklich Vergebung brauche in meinem Leben, auch Versöhnung, dass es nicht nur die anderen sind, die das brauchen, in einem Konflikt, dass nicht ich vor allem bete, Herr, verändere mal den anderen endlich, sondern dass ich mal bete, hey, zeig mal mehr, warum ja, wo liegt bei mir der Hund begraben? Dann verändert es mich und ich werde dankbar Gott gegenüber und ich fange an von Liebe, immer mehr. Und Dankbarkeit und Liebe ist dann etwas mega, mega Wichtiges, weil das ist dann der Schlüssel zum nächsten Teil im Text. Aus Liebe heraus fange ich jetzt an, so leben, wie Jesus will, weil ich ihn eben liebe und nicht, oh, er verlangt das halt, das sind halt seine Gebote. Liebst du einen Menschen? Gibt es einen Menschen, den du mega liebst? Wie schwer fällt es dir, für den zu leben und dem Gutes zu tun. Nicht so schwer, oder? Gibt es einen Menschen, den du auf der Schippe hast, den du nicht so magst? Wie schwer fällt es dir dort, für den zu leben und dem Gutes zu tun? Da merken wir den Unterschied. Und das ist das, was der Text sagt. Je näher du bei Jesus bist, je mehr an seinem Herz, je intensiver dran, Je mehr du erkennst, wer du bist, je mehr dein Herz von seiner Liebe erfüllt wird, je mehr fährst du an, Gottes Mindset zu übernehmen. Also das Wort Gottes ist nicht mehr da, wo du immer eigst und findest, warum hat er das geschrieben, so blöd. Du fährst an, verstehen, was Gott will. Du fährst an, verstehen, was er für Zusammenhänge gibt. Warum er das oder dieses verlangt von dir. Wie ein Kind, das erwachsen wird, selber Mutter, Vater und plötzlich merkt, jetzt weiss ich, warum man sich nicht nur den ganzen Tag Schokolade essen als Kind. Wenn die Nähe nicht da ist, die Liebe, dann werde ich auch nicht verstehen, wie Gott ist, wie er denkt, wie er handelt, was er will. Der Johannes braucht hier das gleiche Wort wie im Johannes 15. Bleib in Jesus, das ist Johannes 15, der Weinstock. Bleib am Weinstock und lehr vom Saft vom Weinstock das Leben. Und das wird dich verändern. Wenn du so bei Jesus bist, so am Weinstock, so selber lehrst in der Versöhnung, in Stehen vor Gott, dein Herz sich verändert, dann merkst du, da geht nach außen und dann wird eine Kraft von echter Versöhnung freigesetzt. Das fängt an, etwas zu bewegen in deinem Umfeld. Das muss nicht ein Krampf sein, sondern ich sage dir jetzt mal ganz einfach, lass dein Leben sprechen. Dein Leben redet Band. Den Satz kennen wir vielleicht oder kennst du vielleicht auch. Wir glauben da, wo wir leben. Oder die Leute glauben uns da, wo wir leben, mehr als da, wo wir sagen. Das ist herausfordernd, ist aber auch eine Stärke für all die, die nicht so gerne reden. Die leben einfach ein bisschen mehr. Ja. Aber bist authentisch drin. Aber das muss gar nicht so schwer sein, wenn du aus Jesus herauslebst. Dann kannst du authentisch werden. Der Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, das ist so ein Killenmensch von früher. Ja. Der hat gesagt, der Heiland soll uns aus den Augen heraus funkeln. Dass man sehe, dass er in uns lebt. Ich finde das irgendwie noch ein cooles Zitat. Weil es ist nicht der Krampf. Ich werde also nicht einfach durch mein aufgesetztes Machen oder durch eine Scheinheiligkeit wahrgenommen, sondern durch eine Echtheit. Weil Jesus in mir lebt, passiert jetzt etwas. Er braucht mich. Und jetzt kommt etwas in Bewegung. Dem Text zeigt jetzt der Johannes, wenn Jesus so in dir lebt, gibt es Merkmale in deinem Leben, wo man sieht, dass Jesus in dir lebt. Und jetzt zählt er die Merkmale auf. Das erste Merkmal, das ist eigentlich das, dass du eine Liebe bekommst, wie ich es vorhin gesagt habe, zu Gottes Denkweise. Es ist doch geschrieben, du haltest seine Gebote, du liebst seine Gebote. Wir können das natürlich auch falsch verstehen und einfach sagen, ja, der mich liebt, der macht einfach, was ich sage. Oder wenn du nicht machst, was ich sage, dann liebst du mich nicht. Das ist aber nicht so verstanden, sondern wir müssen das im Zusammenhang sehen. Im Zusammenhang, dass Gott das Beste will für dich, in deinem Herz wohnt und Ausdruck von dem ist, du fährst ja so leben, wie er will. Weil du das auch willst. Und weil er dir hilft, so anfangen zu leben. Das zeigt sich ganz praktisch nachher in deinem Alltag, wo du ankommst. Du kommst ein Sensorium über, was wahr ist und was nicht. Du spürst, es fühlt sich richtig an, wenn ich das entscheide. Und nicht das. Auch wenn es vielleicht nicht kognitiv ist, kannst du begründen. Aber er zeigt dir Entscheidungen, weil du merkst, mal das ist im Sinn von Gott. Er will, dass ich mich für das oder für das entscheide. Er fährt ja von Leid und du spürst, was das Richtige ist. Das Gute fährt ja von Interessieren immer mehr. Du setzt dich ein für das Gute und willst, dass das zum Zug kommt. Du empfindest aber auch eine Liebe immer mehr zu Gott und zu dem, zu ihm selber. Es zieht dich einfach immer mehr zu ihm. Natürlich nicht immer gleich, aber Gott spielt nicht mehr eine Rolle in deinem Leben, sondern er ist dein Zentrum. Du lebst für ihn. Und du wirst ein Friedensstifter für ihn. In dieser Welt, wo viel, eben, wo wir vorhin gesagt haben, wo nach anderen Lebensprinzipien gestaltet wird, da schlägt Gott Brücken mit dir und mir und ein Stück von einer neuen Welt wird sichtbar. Nicht erst einmal am Ende der Welt, sondern bereits jetzt schlägt Gott Brücken in die Welt, wo etwas Neues entsteht, eine Art, wie soll man sagen, ein Stück vom neuen Reich Gottes, das sichtbar wird durch dich, weil du anfängst, anders zu leben. Um dich herum fängt die Versöhnung an zu greifen, weil du selber nach Versöhnung strebst. Der Johannes redet hier vom neuen und vom alten Gebot. Und das ist das Gebot von der Nächstenliebe, das jetzt hier anfängt zu greifen. Du lebst nicht mehr einfach für dich, sondern für Gott, und das hat Auswirkung auf den Nächsten. Und wie macht man das? Wie sieht man denn da in deinem Leben? Ganz einfach, du fängst an, dich einzusetzen fürs Gute. Egal, wo du bist, egal in welcher Situation, du setzt dich einfach immer ein, dass es besser wird. Weil Gott ist gut und er will, dass, wo du bist, das Gute in die Welt kommt. Im Psalm 34 steht das sogar schon so im Alten Bund. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Wo du ankommst, setzt dich ein fürs Gute. Wo du ankommst, setzt dich ein für Gerechtigkeit. Wenn du merkst, dass etwas ungerecht abläuft, vielleicht in deiner Firma, in der Schule oder irgendwo, du setzt dich ein für einen Schwach. Du gehst ihm nach und stellst klar, nicht als Töpfelschiesser und Besserwisser, aber weil du einen Drang hast, dass Gottes Gerechtigkeit sichtbar wird. Dass Versöhnung passiert, dort, wo du dich bewegst. Wenn es Not hat, bewegt die Not. Du kannst nicht mehr einfach daran vorbei. Du brauchst ein gutes Argument, und ich sage jetzt das bewusst, wenn du durch die Stadt läufst und jemand bittet dich um Hilfe, einfach mit Ablehnung zu reagieren. Du brauchst ein gutes Argument, einfach davon zu laufen und nicht das Gute zu bewirken, zu helfen, dem, der dich bittet, zu geben und so einen Unterschied zu machen. Lass dein Leben sprechen, durch die Art, wie du bist, wie du dein Leben gestaltest, welche Prioritäten du setzt, was du neu jagst, materielles Geld, Karriere, oder jagst du mehr im Frieden an, im Reich Gottes, da wo andere wert sind, wo einen Unterschied ausmacht. Du wirst beobachtet, welche Werte dich prägen, nach welchen Wert du Entscheidungen fällst. Und durch das wirst du wahrgenommen und kannst einen Unterschied machen. Man kann sich an dir anfangen orientieren. Die Art und Weise, wie du mit Grenzen in deinem Leben umgehst oder mit Scheitern, auch das ist ein Punkt. Oder wie du generell mit Mitmenschen umgehst in der Familie. Ob dort, wo du ankommst, ob Frieden entsteht, eine Ruhe, eine Versöhnung. Zum Schluss. Wir haben eine grosse Waffe, die wir für die Versöhnung einsetzen können. Das ist das Gebet. Nutz die Waffe vom Gebet. Der Tolkien, der Herr der Ringe-Briefe geschrieben hat, der hat in einem Brief Folgendes geschrieben. Man kann den Feind nicht mit seinem eigenen Ring bekämpfen, ohne selbst zum Feind zu werden. Aber leider scheint Gandalfs Weisheit vor langer Zeit mit ihm in den Westen gezogen zu sein. Und das meint er mit Ewigkeit. Man kann den Feind nicht mit dem eigenen Ring schlagen. Wer die Geschichte kennt, Macht vom Ring. Gott gibt uns eine andere Macht, wie wir können entgegentreten. Aus der Versöhnung raus, mit Liebe statt mit Hass und mit Gebet statt mit Fluch. Und das Gebet ist wirklich eine Macht. Ich lade ein, das immer wieder selber neu zu entdecken und dich dieser hinzugeben, selber detrainiert zu stehen in die Macht vom Gebet. Wenn du so vor Gottes Angesicht kommst, wenn du so vor ihn trittst und die eins machst mit dem, merkst, dass das mit dir selber etwas macht. Es verändert deine Perspektive. Deine Nöte, deine Probleme, die du hast, vielleicht auch mit Menschen, die du nicht weiter weißt. Plötzlich gibt dir Gott eine Sicht über den Menschen. Du merkst, wo die Not ist von ihm. Du kannst ihn verstehen. Er zeigt dir auch, wie du dich gestern in, aber er zeigt auch die Not vom anderen. Und plötzlich kommen andere Gefühle in deinem Leben nur, dieser Person oder dieser Situation gegenüber. Vielleicht auch Mitleid, ein Bedürfnis, etwas können zu verändern, zum Guten. Und du fährst an segnen, beten und wirklich Gottes Versöhnung trainiert zu beten. Und du merkst, wie dein Herz leichter wird. Du Hoffnung bekommst. Und merkst, dass etwas passiert. Etwas Wesentliches, wo nur das Gebet kann. Und das ist da, wo uns Hoffnung gibt. Perspektive. Wir wissen nicht, ja, jetzt in Zukunft, was wir alles die nächsten Wochen erwarten. Ich kann dich nur einladen, wirklich ans Herzen Gottes zu gehen, aus der Versöhnung zu leben und in dieser Kraft vom Gebet die Eins zu machen. Für die Welt zu beten, für dein Umfeld. Beten, dass du offene Augen bekommst, wo Menschen da sind, die Hoffnung brauchen, die vielleicht von Angst jetzt auch oder voller Angst in die Zukunft blicken. Fragen, wo willst du mich haben? Wo willst du uns haben jetzt in dieser Welt? Wo kann ich Licht sein in den nächsten Wochen? Oder wo ist dran, Versöhnung herzustellen? Weil wir es nicht können leisten, in Streit und Zwist in die Zukunft zu gehen. Und du wirst sehen, Gott wird deine Gebete hören. Und das ist das Coole, die Verheißung am Vers 8 im Johannes. Denn das Gebot ist in Christus wahr geworden. Also die Liebe ist in Christus wahr geworden und in euch. Weil die Dunkelheit verschwindet und das wahre Licht bereits scheint. Da geht doch Hoffnung. Wir haben Hoffnung, wir haben Zukunft. Und der Johannes, der den Brief geschrieben hat, er hat in der Offenbarung von dieser neuen Welt, schmökern wir ein bisschen drinnen, Johannes, in der Offenbarung 21 oder so, träumen ein bisschen von dieser neuen Welt. Und der bittet Gott, dass er mit dir eine Brücke schlägt, schon bereits da, dass er in Gottes Kultur da schon, durch dich, ein Stück weit sichtbar wird. Ich schließe mit einem Zitat von Augustinus, das ist auch ein Kirchenmensch, aber schon ganz früher. Er sagt, denn wir genießen und schätzen das Gute mehr, wenn wir es mit dem Bösen vergleichen. Denn der allmächtige Gott, der wie sogar die Heiden anerkennen, die höchste Macht über alle Dinge hat, da er selbst höchst gut ist, würde niemals zulassen, dass etwas Böses unter seinem Werken existiert, wenn er nicht so allmächtig und gut wäre, dass er auch aus dem Bösen Gutes hervorbringen kann. Und das ist unsere Hoffnung, selbst aus dem Bösen, aus der Welt, wo egal was abgeht, Gott kann Gutes daraus entstehen. Und das ist die Hoffnung im Gebet. Ja, ich lade dich jetzt ein, vor Gottes Thron zu kommen, mit dem, was du hast, vielleicht, was dich belastet, beschwert. Bring es ihm. Lad ab und lass dich von ihm neu erfüllen. Auch mit Hoffnung, mit Perspektive. Dann haben wir auch Leute, die mit dir beten hinten. Und ja, nützt doch das. Manchmal hilft es, wenn jemand mit einem betet, dass man etwas abladen kann. Vielleicht auch einfach einen Zuspruch, ein Sagen. Und ja, daheim, danke, sind ihr dabei gewesen im Livestream. Wir wünschen euch einfach einen schönen Sonntag und ja, wir verabschieden uns jetzt von euch. Gut, dann darf ich euch bitten.